Die deutsche Bevölkerung erfuhr von den tatsächlichen Verlusten nichts. Noch immer wurde sie mit Durchhalteparolen und Lügen über die tatsächliche Lage in der Spur gehalten. Aber die Menschen, die hinter den Volksempfängern saßen, glaubten diesen Phrasen schon längst nicht mehr.
Im Befehlsstand der Luftverteidigung Berlin. Es wird ein Terrorangriff der britisch-amerikanischen Luftpiraten auf die Reichshauptstadt erwartet. Auf einer großen Leuchtkarte wird der Anflugweg der Feindmaschinen eingezeichnet. Der Feind hat die Stadtgrenze erreicht. Unsere Flakartillerie und Nachtjäger bereiten ihm einen heißen Empfang. Abschuss! Rings um Berlin liegen weit verstreut die Trümmer abgeschossener Terrorbomber. Der Feind muss jeden Angriff teuer bezahlen.
Sie hörten heimlich und mit großer Angst Radio London.
Hier ist England, hier ist England, hier ist England.
Feindsender zu hören war unter Androhung drakonischer Strafen verboten. Der Gegner war inzwischen allgegenwärtig. Die Bomber der Royal Air Force und der US Air Force entluden ihre Last über den Straßenzügen der großen oder strategisch wichtigen Städte. Das Vorgehen hatte einen anschaulichen Namen: Dehousing, enthausen. Ein von einem Flugzeug abgeworfenes Flugblatt der Westalliierten drohte der deutschen Bevölkerung: Europa ist eine Festung, aber es ist eine Festung ohne Dach. Ein ohrenbetäubendes Geheul kündigte die Bombe an. Das langsam an- und abschwellende Dröhnen riss die Menschen, die seit Monaten und Wochen nur noch bekleidet schliefen, aus ihren Betten. Benommen verließen sie ihre Wohnungen. Ein Zug der Somnambulen, die sich in Richtung Luftschutzbunker fortbewegten. In Berlin grüßten sich die Bewohner, bekannt und berüchtigt für ihren herben Charme, nicht mehr mit Tach oder Mach's gut, sondern mit Bleib übrig. Die Vergeltungsmaßnahmen hatten gewaltige Namen, zum Beispiel Operation Gomorra, der Codename für eine Serie von Luftangriffen auf Hamburg, der die Stadt fast von der Landkarte radiert hatte. Der Kommandant des Royal Air Force Bomber Command, Bomber Harris, ließ in einem Zeitraum von 2 Wochen mehrere Angriffswellen fliegen. Vom Himmel regnete es eine Mischung aus Luftminen und Brandbomben, die Wasser, Gas und Kommunikationsleitungen zerstörten, was die anschließende Löschung der Brände erschwerte, wenn nicht gar unmöglich machte. In dem Hitzeinferno der Straßen trampelten sich die Menschen gegenseitig zu Tode. Die Löschkräfte schlugen Brandschneisen, um ein Übergreifen des Feuers von Haus zu verhindern. Die Wohnblockknacker, Luftminen mit einer ungeheuren Sprengkraft, sorgten dafür, dass Dächer abgedeckt und Fenster und Türen aus ihren Verankerungen gerissen wurden. So wurde das Innere der Häuser der verheerenden Wirkung der Phosphor- und Stabbrandbomben preisgegeben. Die Operation Gomorra wurde durch eine meteorologische Besonderheit begünstigt, die in dieser Form vorher noch nie aufgetreten war. Nach einer länger andauernden Hitzewelle schob sich endlich am 26. Juli 1943 eine kühlere, schwerere Luftschicht über die warme. Während der Bombardierung brannten die aufsteigenden Brandgase große Löcher in die kühlen Luftmassen wie in einen mürbe gewordenen Vorhang. Diese Löcher wirkten wie atmosphärische Kamine, deren Sogbildung so gewaltig war, dass Menschen wie Puppen durch die Straßen flogen. Die Eroberung der Festung ohne Dach zeichnete auch auf der Gegenseite hohe Verluste. So verloren die Royal Air Force und die Air Force der Vereinigten Staaten während des Bombenkriegs in Europa etwa 80.000 Mann. Die Bevölkerung leistete erbitterten Widerstand, selbst Kinder und Jugendliche. 200.000 Jungen der Jahrgänge 1926 bis 1929 wurden als Flakhelfer einberufen. Mit dem Ruf »Wir sind Deutschlands letzte Hoffnung« entrissen sie sich der Umklammerung ihrer verzweifelten Mütter. Eine Jugendliche berichtet von einer Bombardierung ihrer Heimatstadt.
Bei dem wunderschönen Wetter waren die Flugzeuge ein imponierendes Bild. Als die ersten Bomben ausgeklinkt wurden und das Rauschen begann, liefen wir in den Luftschutzkeller unseres Hauses, wo schon Eltern und Mieter Schutz gesucht hatten. Der dritte Abwurf traf uns voll. Überall im Keller Rauch und Qualm. Der Phosphor lief durch die Kellerrost und entzündete einen Kohlehaufen. Alles raus aus dem Keller, da Phosphor nicht zu löschen war. Ich flüchtete durch das zersplitterte Schaufenster unseres Geschäftes. Es war wie ein starker Sturm. Der Himmel war dunkel und voller Laub. Mein Vetter und ich übergossen uns mit Löschwasser, damit unsere Kleidung kein Feuer fing. Aus dem 60 Grad heißen Keller bargen ich und meine Schwester Habseligkeiten. Dann schrieben wir mit Kreide an das noch heil gebliebene Garagentor. Alles im Arsch. Sind bei Tante Grete.
Ich weiß, ich allein ungefähr, und dann werden tausend mehr.